meine Nase steckt, fühle ich mich nicht ganz so wohl, deswegen habe ich das eben mal zurückgestellt. Ja, herzliche Grüße habe ich mitgebracht aus der Gemeinde Brüggenbracht, wo ich herkomme, wo ich zu Hause bin und von der ich auch immer so einen Dauerauftrag in der Tasche habe, wenn ich unterwegs bin, obwohl man das nicht ausgeschrieben hat, wie das früher der Fall war. Zumindest ich kenne das, muss man aus Formular ausfüllen. Aber mittlerweile ist das nicht mehr notwendig, kann das auch digital gemacht werden. Ich mache es gerne mündlich. Ich habe uns heute Morgen einen Text mitgebracht aus Matthäus Kapitel 24. Dieses Kapitel gehört zu den Endzeitreden Jesu, die er ausgesprochen hat, so kurz bevor er gefangen genommen worden ist. Und ja, das sind Texte, wo ich denke, dass die sind damals ausgesprochen worden, aber sie haben an Aktualität eigentlich gar nichts eingebüßt. Wenn man die Zeichen der Zeit, der jetzigen Zeit sieht und wahrnimmt und dazu die Bibel liest, merkt auf, wie aktuell die Bibel ist. Ich lese die Verse aus Kapitel 24, 1 bis 14. Und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel weg, und seine Jünger traten zu ihm, um ihn auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Sehet zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich, und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten, und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und dann werden viele zu Fall kommen und werden einander überliefern und einander hassen, und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Da hat man doch schon einen langen Arbeitstag hinter sich gelegt, zumindest für Jesus hat das gegolten. Er ist ja vor einigen Tagen, wenn man die Chronologie des Matthäus-Evangeliums verfolgt, nach Jerusalem gekommen und wie ein König in die Stadt eingezogen, sitzend auf einem Esel, von dem der Prophet Jesaja schon gesagt hat: Siehe, der König kommt zu dir, reitend auf einem Eselsfohlen, und gerecht und niedrig ist er, ein Diener. Und dann hat Jesus im Tempel gelehrt, und man hat ihn praktisch ja immer wieder versucht, in Bedrängnis zu bringen. Und er hat alle Angriffe hat er abgewehrt. Und er hat viele Menschen, die zu ihm gekommen sind, die krank waren, hat er geheilt. Alles Mögliche hat man versucht, ihm zu überlisten, und es ist nicht gelungen. Das sind so Arbeitstage, die ermüden, wo einem die Energie entzogen wird, wo man sagt: So, am Ende des Tages gehe ich auf ein Zahnfleisch. Ich meine, aus unserer Arbeitswelt kennen wir das auch. Es gibt Tage, wo man sagt: Jetzt habe ich schön gearbeitet, und andere Tage, ach schon, dass sie vorbei sind. Ich kann mir vorstellen, dass es Jesus auch so weit ergangen ist. Und dann geht er von dem Tempel, wo er gewirkt hat, und wo er viel Aufmerksamkeit und auch Widerstand erzeugt hat, vom Tempel weg. Und seine Jünger haben nichts Besseres zu tun, als ihm auf dieses wunderbare Bauwerk auf dem Tempel aufmerksam zu machen. Ein Bauwerk, das der König Herodes in einer großen Leistung dem Volk zugute nochmal mit beigesteuert hat, dass es groß wird und dass es nicht nur dem Gott Israels dient, aber auch irgendwie etwas von diesem Glanz auf sein Wirken abfällt. Und da hat die Burg Antonia dazu gebaut, wo er dann residiert. Ein großes Bauwerk aus der Jahrhundert- oder Jahrtausendwende, um 0 und um 30 rum, was da gemacht worden ist. Ein großes Bauwerk, wo wir heutzutage nur noch Reste von sehen. Und wir kennen alle die Klagemauern. Und wenn man sich die Quadersteine anschaut, die dort verarbeitet worden sind, dann fragt man sich doch ernstes, wie haben die das denn gebacken? Wie haben die das denn überhaupt hingekriegt? Das alles aufeinander zu bauen und von der Größenordnung und von der Masse her, wie ist das denn eigentlich gewesen? Muss ja schon ein ganz gewaltiger Pracht des Tempels gewesen sein. Da ist man schon beeindruckt. In unserer Zeit würde man sagen, das wäre fast wie der Kölner Dom gewesen. Und so wie der Ding steht, würde man sagen, unzerstörbar. Aber wir wissen auch, wie fragil eigentlich solche Bauwerke sind und wie man, wie zumindest beim Kölner Dom, man ständig dran ist, das Ding instand zu halten und die Gerüste eigentlich nie mehr abgerissen werden können, weil ständig etwas auszubessern ist. Aber die Jünger versuchen Jesus auf dieses Gebäude nochmal aufmerksam zu machen oder auf die Gebäude. Es war ja nicht nur dieses Haus des Tempels, sondern der gesamte Komplex da drumherum. Und Jesus sagt, ich sage euch, nicht ein Stein wird er auf dem anderen bleiben. Und wenn wir heutzutage uns in die Geschichte ein Stück weit vertiefen, wissen wir, dass dieses Gebäude so 70 nach Christi Geburt einfach zerstört worden ist. Weil die Römer es satt hatten, sich immer wieder mit den Juden auseinanderzusetzen und sie Jerusalem komplett eingenommen und geplättet auch haben, vor allem Tempel. Weil wir den Tempel zerstört, zerstört auch den Gott, der in diesem Tempel zu Hause ist. Jesus verlässt dann die Stadt und dann fragen die Jünger ihm, und wann ist das denn eigentlich? Wann soll es denn sein? Wir möchten gerne diesen Termin in unserem Terminkalender schon mal eintragen. Bitte vormerken, save the date, damit wir rechtzeitig wissen, was los ist. Und uns auf den Weg machen können. Sag uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Wann wird es denn eigentlich sein? Denn das wollen wir nicht verpassen. Was davor geschieht, ist noch eine ganz andere Kiste, aber bei diesem Termin möchten wir dabei sein. Und Jesus gibt eigentlich keine Antwort. Er sagt was ganz anderes. Er sagt, passt auf, dass euch niemand verführt. Passt auf, dass euch niemand verführt, dass euch niemand auf eine falsche Fährte setzt, dass euch niemand irgendwo hinführt, wo ihr eigentlich gar nicht sein wollt. Habt Acht auf euch selbst. Und gilt das nicht uns auch in unserer Zeit? Im Angesicht dessen, was gerade passiert. Denn Jesus begründet das auch, was geschehen wird. Er sagt, viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Springen wir mal aus der Zeit Jesu zu unserer Zeit. Da gibt es so Christusse, die man als solche eventuell benennen könnte. Gibt so ein blonder Mann auf der anderen Seite vom Teich. Make America great again. Da gibt es so einer ganz weit im Osten, der sagt, es schmerzt ein wenig, aber wenn ich gewinne, wird alles gut. Und so gibt es viele größere und kleinere solche Heilsbringer, vermeintliche Erlöser, die denken und sagen, folgt mir nach, gebt mir eure Stimme. Denn wenn ich dran bin, dann wird alles gut. Und das Risiko ist, dass wir uns darauf einlassen. Und dass wir einfach dem nur nachfolgen, was gesagt wird, weil dieses Versprechen im Raum steht. Seht zu, sagt Jesus, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Sie werden viele verführen. Aber es ist nicht das Einzige, dass solche Leute auftreten, sondern sagt Jesus auch, ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu und erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Und wenn ich unsere Welt in der jetzigen Zeit anschaue, wie viele Kriege gibt es denn? Und das nicht nur auf Nationenebene, sondern es gibt auch die vielen Kleinkriege, wo Menschen versuchen, ihr Recht mit allen möglichen Mitteln durchzusetzen. Und vor Gericht findet meistens auch ein Krieg statt, weil es geht darum, letztendlich zu gewinnen und mein Recht zu bekommen, anstelle von zueinander zu finden und miteinander eine Lösung herbeizuführen. Es wird, sagt Jesus, sich eine Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Hungersnöte haben wir schon fast nicht mehr auf dem Schirm. Und ab und an wird unsere Welt erschüttert, im übertragenen Sinne, aber auch im buchstäblichen Sinne von den Erdbeben, die geschehen. Santorini, ist das noch ein Begriff? Die Insel, die schon seit Ende letzten Jahres dauernd von Erdbeben heimgesucht wird. Und was wissen wir noch von dem Erdbeben in der Türkei von gut 2 Jahren? Und jetzt ist Myanmar dran. Es werden Erdbeben hier und dort sein. Und es ist erst der Anfang. Worauf sollen wir uns einlassen? Welche Perspektive haben wir noch an dieser Stelle? Und was gibt uns Hoffnung? Zu Recht hast du, Wolfgang, am Anfang dieses Gottesdienstes diesen Vers Jesu gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, habt Mut, ich habe die Welt überwunden. Mitten in dieser Finsternis leuchtet das Licht Jesu auf. Leuchtet seine Herrlichkeit auf und wir wissen, dass das so ist, weil er überwunden hat. Wir wissen mehr als die Jünger damals in ihrer Zeit. Und dennoch, wir stehen genauso in der Gefahr, dass wir uns all diesem hingeben und sagen, wohin sollen wir denn eigentlich gehen? Welche Perspektive haben wir denn eigentlich noch? Denn auch wir hier in der westlichen Welt werden in Bedrängnis geraten. Das, was überall in der Welt schon längst passiert und die extremen Beispiele werden jedes Jahr von Open Doors wieder veröffentlicht. Die Top 50 der Länder, wo die Christen am meisten verfolgt werden. Mit Nordkorea, Afghanistan, Iran und all diese Länder, die aufgezeichnet werden. Sie werden euch in Bedrängnis überliefern, töten und wir werden gehasst werden. Und hier sind wir zum Glück noch nicht so weit, aber wir werden schon belächelt. Belächelt, wenn man sagt, ach, du gehst Sonntag, du musst Sonntag in den Gottesdienst gehen. Du musst Sonntag in den Gottesdienst gehen, weil du Christ bist. Nein, wir gehen in den Gottesdienst, weil wir gerne Gott begegnen möchten. Und wir begegnen Gott ganz gerne, weil er zu uns spricht durch Gebete, durch Lieder, durch Gemeinschaft, durch sein Wort, das wir gemeinsam leben, indem wir Anteil nehmen am Leben des anderen, indem wir nicht nur Freude teilen, sondern auch Leid. Und genau an dieser Stelle sind wir auch immer wieder gefährdet, weil wir lassen uns aufeinander ein und suchen uns immer wieder, versuchen miteinander die Lasten zu tragen. Wir versuchen miteinander, dafür gibt es ja auch Absprachen, eine Jahresgemeindeversammlung, wir haben die auch schon hinter uns, wo wir aufgrund eines gemeinsamen Spielfeldes versuchen, das Leben zu meistern. Und genau an dieser Stelle sind auch wir gefährdet, weil die Gesetzlosigkeit, wie es hier steht, überhand nimmt und die Liebe der meisten wird erkalten. Es ist doch genau das, wo auch wir gefährdet sind in unserem Land, auch in unserer Gesellschaft, sogar in den Gemeinden, dass wir kein verbindliches Spielfeld mehr haben. Dass einer meint, mein Spielfeld sieht ein bisschen anders aus als deins und du spielst nach meinen Regeln. Und wenn ich unterwegs das Spielfeld verändere, zu meinem Gunsten, dann hast du das einfach hinzunehmen. Kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor? Die Beispiele sind vielleicht nicht offensichtlich hier in Deutschland, aber doch werden sie in den Schlagzeilen der Nachrichten immer wieder neu gebracht. Pippi Langstrumpf, wie, 3 mal 6 ist 9 und 4 ist 7, ne? Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ein Arbeitsprinzip. Jeder macht, was er will, keiner macht, was er soll und alle machen mit. Wie soll man da noch zusammenkommen? Auf wem ist überhaupt Verlass? Wenn wir nicht diese Dinge, diese grundsätzlichen Dinge miteinander absprechen können. Weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Und genau das ist doch die Herausforderung, vor der wir miteinander stehen. Denn was sagt Jesus uns als Jünger, als seine Jünger? Ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Und das ist was anderes, als dass man nur sagt, Friede, Freude, Eierkuchen. Oder dass man versucht, das Leben als Ponyhof zu betrachten. Sondern dass man Freude und Leid miteinander teilt. Dass man Anteil nimmt, dass man, wie Jesus das auch in Johannes Kapitel 15 nochmal formuliert, sein Leben eigentlich dem anderen zur Verfügung stellt. Jesus hat seinen Jüngern gegenüber formuliert, es hat niemand größere Liebe als der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Und das heißt nicht, dass ich mich dann auf den Altar opfern lasse, sondern dass ich meine Bedürfnisse hinten anstelle, wo der andere Not hat. Und dass wir aufeinander achten, Anteil nehmen, helfen, wo es notwendig ist, trösten, auch in Zeiten, wo es mir vielleicht direkt nicht passt. Zeit machen, Raum machen, einen Platz in meinem Herzen für die anderen, mit denen ich zu tun habe. Egal, ob diese Liebe beantwortet wird oder nicht beantwortet wird. Und das ist ja das Entscheidende, was uns von allen Vereinen und Organisationen unterscheidet. Und Gott selbst geht darin noch mal einen Schritt weiter. Wie formuliert Paulus das in Römerbrief, Kapitel 5, Vers 8? Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Feinde waren. Nicht erst mal gut Freund sein und dann mache ich das, sondern als wir von Gott noch nichts wissen wollten, hat er in Christus sein Leben für uns dahin gegeben, auf dass es für uns eine Hoffnung gibt. Er hat nicht gewartet, bis wir endlich einschlagen. Sondern hat gesagt, das ist es mir wert. So lieb seid ihr mir. Der Vergleich drängt sich auf zu Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben habe. Nicht irgendwann in der Ewigkeit, sondern ab dem Zeitpunkt, wo ich sage, ja, ich schlage ein. Das Angebot ist da, ich brauche nur Ja sagen. Es nur für mich in Anspruch nehmen. Die Gnade ist schon längst da, aber solange wie ich diese Gnade nicht für mich in Anspruch nehme, habe ich nichts davon. Die Liebe der meisten wird erkalten. Und genau das, wir merken das auch in den Gemeinden. Die Welt macht vor den Gemeinden leider nicht Halt. Aber das ist ja unsere größte Herausforderung. Auch wenn mir die Dinge nicht immer passen, wenn Entscheidungen getroffen werden, die ich nur halbherzig mittragen oder vielleicht auch gar nicht mittragen kann, nicht aufzugeben und nicht zu sagen, es passt mir nicht, ich suche mir was anderes. Auch in den anderen Gemeinden, und ich habe im Laufe meines Lebens und meiner Dienste schon etliche Gemeinden gesehen, es wird überall mit Wasser gekocht. Das heißt, überall, wo Menschen sind, werden wir mit Spannungen, mit Herausforderungen des Zusammenlebens konfrontiert werden. Die große Frage ist, können wir, auch wenn es uns dabei nicht gut geht oder wir vielleicht in die falsche Ecke geraten sind, ins Abseits, dennoch sagen, und ich halte fest, ich halte durch, weil ich von der Liebe Gottes getragen werde. Weil ich von der Liebe Gottes so begeistert bin, dass ich das in Kauf nehme. Weil ich von der Güte Gottes, von der wir heute Morgen in diesem Psalm gelesen haben, so überwältigt bin. Wie groß ist deine Güte, Gott, dass Menschenkindern unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht finden? Und das ist unsere Hoffnung. Das ist unsere Perspektive gerade in dieser Zeit. Das ist ja das, was uns Halt gibt in dieser unsicheren Zeiten. Sie werden nicht besser werden. Und diese heile Welt, von der wir immer schwärmen, sie müsste doch mal kommen, sie wird es nicht geben. Zumindest nicht so lange, wie wir miteinander unterwegs sein werden. Dennoch, unsere Hoffnung liegt in der Zuwendung Gottes. Die Zuwendung, die uns aus Liebe geschenkt worden ist, zur Verfügung gestellt worden ist, und die, wenn wir Jesus Christus in unsere Herzen annehmen, auch in unser Herz einzieht. Die Liebe in Person in unsere Herzen bedeutet eine Hoffnung für uns, eine Hoffnung für die Welt, eine Hoffnung für die Menschen, mit denen wir zu tun haben, weil wir eines anderen Geistes sind. Jesus ermahnt seinen Jüngern am Ende dieses Abschnitts, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und das ist eine Perspektive, an der wir festhalten können. Wir können unterwegs sein, wir können Fehler machen, wir können fallen, wir sollten wieder aufstehen. Und zum Glück wird nicht nach jedem Fehltritt abgerechnet, sondern erst am Ende. Und dabei denke ich zum Beispiel an Abraham. Wie lange hat er gelebt? Mit 75 Jahren eigentlich in die Nachfolge berufen. Du sollst hingehen in das Land, das ich dir zeigen werde. Und Abraham ist gegangen. Und Schwierigkeiten traten auf und er hat Fehltritte gemacht. Seine Frau zweimal verkauft als seine Schwester. Hat Entscheidungen getroffen, die schwierig waren, konnte nicht warten, bis Gott sagte, jetzt ist es soweit. Und dann hat er mit Hagar den Ismael gezeugt. Und am Ende heißt es von Abraham, jetzt auch im Neuen Testament, Abraham war ein Freund Gottes. Oder denken wir an David, ein Mann Gottes, ein Mann nach dem Herzen Gottes, nach menschlichem Maßstab ein Mörder, ja, ein Ehebrecher, einer, der andere in den Tod getrieben hat, der Fehler gemacht hat. Aber Gott schaut nicht unbedingt auf unsere Taten, sondern schaut auf unser Herz. Und wie gesagt, am Ende wird abgerechnet. Am Ende, das heißt durchhalten. Durchhalten in der Liebe. Durchhalten, wenn es schwierig wird. Wenn die Welt kleiner wird, wenn sie sich anders gestaltet, als ich mir das vorgestellt habe. Wenn sie vielleicht nicht, wenn dieses Leben nicht, vielleicht nicht das gibt, was ich mir vorgestellt habe, weil meine Wünsche nicht alle erfüllt werden. Aber das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Und wir dürfen uns hier schon längst darauf vorbereiten, dass wir die Ewigkeit bei Gott verbringen dürfen. Und er wird abwischen alle Tränen. Und es wird kein Geschrei mehr geben, keine Angst mehr da sein. Weil Gott letztendlich Sieger ist. Sieger am Kreuz von Golgatha, wo die ganze Macht Gottes in seiner Schwachheit am Kreuz zum Tragen kommt. Wo Jesus durchhält, auch wenn er die Macht gehabt hätte, vom Kreuz runterzusteigen. Aber er hält durch, er hält sogar die Gottverlassenheit durch, damit Hoffnung für euch und für mich da ist. Deswegen hart aus bis ans Ende, damit ihr gerettet werden könnt. Und dieses Ausharren heißt, lasst dabei die Liebe nicht auf der Strecke. Lasst euch immer wieder neu darauf ein, zu lieben. Egal, ob Beantwortung oder Nichtbeantwortung da ist. Das Reich Gottes ist ja schon mitten unter uns, weil Christus mitten unter uns ist. Christus, Hoffnung der Herrlichkeit, ein Geheimnis, das wir in uns tragen und das wir durch unser Handeln in unserer Umgebung immer wieder aufleuchten lassen dürfen. Und wir, so wie wir als Gemeinde zusammen sind, dürfen uns dafür zurüsten lassen. Und das freut mich jedes Mal, wenn ich in einen Gottesdienst gehe. Ich werde aufgebaut dadurch, dass wir Gemeinschaft miteinander haben, dass wir gemeinsam im Wort Gottes lesen dürfen, indem wir miteinander beten und Anteil haben dürfen. Und darüber hinaus, dass wir uns lieben. Amen.